Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 8, Schall und Rauch. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 22. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Marco Arment hat seine 2014er Sales-Zahlen veröffentlicht für Overcast, was er mit Overcast eingenommen hat. Und geht dort auch ziemlich ins Detail, erzählt, was er an Downloadzahlen bekommen hat, wie sein System aufgebaut ist mit einem In-App-Purchase, was alle Features freischaltet, die in dem Paket mit drin sind. Und hat einfach mal so ein bisschen aufgezählt, wie es so in den ersten Monaten nach dem Launch gelaufen ist, beziehungsweise im ersten Monat, dass es danach ein bisschen runtergefallen ist. Und hat einfach ein paar Zahlen veröffentlicht, die eigentlich jedem Independent-Entwickler an dieser Stelle bestimmt nochmal einen guten Eindruck geben, aber auch natürlich so ein bisschen generell die Zahlen und die Größenordnung dort rausgeben. Was ich sehr spannend fand, war so eine Zahl, die er so gar nicht weiter großartig beschrieben hatte. Und zwar waren das die absoluten Downloads, die er bis zu dem Zeitpunkt hatte. Also für das Kalenderjahr 2014 waren das knapp 320.000 Downloads. Und nach eigenen Angaben sagte er, dass nur ungefähr 200.000 die App aufgemacht haben und so weit kam, dass sie einen Account angeschaltet haben. Das war was, wo ich eigentlich dachte so, ui, das sind ja nur knapp 65%. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so das Allerbeste, was man an der Stelle machen kann. Wieso wird da nicht optimiert? Warum laden Leute die App runter, auch wenn sie natürlich kostenlos ist, aber machen sie nicht auf. Das würde mich doch mal sehr interessieren, was da das Problem ist und warum er glaubt, dass da nichts großartig passiert. Zumal er dort natürlich auch gesagt hat, die App gelauncht und einen Account erstellt. Ich weiß nicht, wie er da die Zahlen zusammenwirft, aber das würde mich doch mal sehr, sehr interessieren. Natürlich handelt es sich bei den Zahlen, die Marco dann auch gegeben hat, immer dann auch so ein bisschen um diese, ja, nebulöse Aussage, ja, das ist ja Marco Arment, der das Ganze macht und nur für Marco funktioniert das. Das war dann auch natürlich so der erste Tweet, der relativ schnell hinterher kam, in dem er dann gesagt hat, so, ja, war klar, dass diese Aussagen jetzt wieder kommen und für Marco war es an der Stelle auch nur ein guten Start für den Launch, aber danach wäre es halt wie für alle anderen auch harte Arbeit und selber machen und gucken, wie man da weiterkommt. Ich finde das sehr schade, dass man da an der Stelle so ein bisschen diesen Marketing-Effekt immer versucht mitzunehmen bzw. mitnehmen muss und dass man eigentlich an der Stelle auch von dieser Internet-Superstar-Mentalität profitieren kann, muss, aber laut Marco ist es harte Arbeit, das auch so zu machen und ohne Zweifel auch von meiner Seite, da steckt viel, viel Energie und viel, viel Arbeit mit drin. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Internet-Superstar ist, weil wenn der Mann nicht die Software so machen könnte, wie er sie machen würde, dann würde das Ding auch vor die Wand fallen. Es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, nee, Overcast ist nichts für mich. Das ist vollkommen legitim. Dann nutzt halt doch irgendeine andere Software. Und das war ja auch genau das, was Marco ganz, ganz lange mit Overcast auch gemacht hat. Ich glaube, jetzt erst mit dem letzten Update sind die Listen zu anderen Podcast-Apps rausgeflogen auf Wunsch von Apple. Aber vorher war das halt drin und Marco hat auch keinen Aufstand drüber gemacht. Und wenn man da auch die App kostenlos sich erstmal anschauen kann, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem an der Stelle. Aber apropos Overcast, der liebe David Sparks von MacSparky und MacPower Users hat nochmal einen kurzen Artikel, ja, ein kurzes Review zu Overcast nochmal rausgegeben und da bin ich auch nochmal kurz drüber gestolpert und gedacht, naja, ich benutze die App ja selbst, was kommt denn da noch Großes? Und so zwei Punkte waren bei MacSparky zu lesen, die eben am Anfang bei Overcast nicht so gefallen haben, die er auch eher schlecht fand. Und zwar, dass es auf der einen Seite keinen Mac-Player gab und auch kein iPad. Und das Update mit iPad-Support ist jetzt schon länger raus. Was ich aber nicht wusste, und das wird in dem Artikel von David Sparks nochmal beschrieben, Auf der Webseite kann man sich auch dort die Podcasts anhören, die man abonniert hat. Und zwar funktioniert das mit dem Account. Das war mir an der Stelle überhaupt nicht bewusst. Also jeder, der das nicht kannte, auf der Webseite overcast.fm/podcasts kann man sich mit seinem Account auch seine Play-Positionen, die sind gesynkt, auch schön weiter anhören. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das werde ich später mal ausprobieren und ich finde das eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, war ein Artikel von Brad Kelly. Brad Kelly hat vor ewigen Zeiten bei Evernote gearbeitet und hat ein Buch geschrieben namens Evernote Essentials. Das habe ich mir mal gekauft, um mal zu gucken, wie ich mit Evernote so klarkomme, weil Evernote ist für mich so ein Ding, das versuche ich alle paar Wochen und Monate versuche ich das irgendwie zu nutzen und krieg's irgendwie nicht in so meine Workflows mit rein. Irgendwie funktioniert das nicht für mich. Und ich wollte halt probieren, das mit diesem Buch, was schwer gehypt ist, einfach mal auszuprobieren. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Wochen eine E-Mail von Brad Kelly erhalten, so diese typischen Marketing-E-Mails. Hey, ich habe ein neues Buch geschrieben und vielleicht magst du dir das mal anschauen. Das Buch heißt The Art and Science of Vaping. Und für mich war erstmal so die Frage so, was zum Henker ist denn bitte schön Vaping? Und nach kurzem Suchen hat sich dann herausgestellt, ja, das sind diese Vaporisatoren und E-Zigaretten und wie diese Dinge halt heißen. Und da ich gerade erst vor ein paar Monaten aufgehört habe mit dem Rauchen, war das für mich überhaupt nicht interessant, jetzt auf dieses Ding da irgendwie einzugehen und habe das Buch dann auch gar nicht wirklich großartig angeschaut. Und jetzt vor ein paar Tagen kam dann eine E-Mail nochmal von Brad Kelly rein, wo er gesagt hat, also hier, ich habe da so einen Artikel geschrieben, vielleicht ist der für dich interessant. Und zwar heißt dieser Artikel Examining Failure, Why My New Book Bombed. Und da wurde ich dann doch etwas hellhörig und dachte, holla, was ist denn da passiert? Und der gute Mann hat einfach mal so erzählt, dass das Buch, was er da geschrieben hat, nämlich dieses Art and Science of Vaping, kein Erfolg für ihn war und dass das für ihn überhaupt nicht funktioniert hat. Und er geht auf drei interessante Punkte ein, die wahrscheinlich dazu geführt haben. Zum einen, er ist in der Zielgruppe relativ unbekannt, während er in der Tech-Szene und in den ganzen Evernote-Usern vielleicht bekannt ist. Ist er halt in dieser Vaping-Szene ein komplett Unbekannter. Und das halt, wenn du halt irgendeine Stimme im Internet bist, die sagst, ja, ich habe hier ein Buch geschrieben, dann guckt dich natürlich jeder erstmal an und sagt, ja, das ist schon recht, aber nein, danke, lass mal, das interessiert uns an der Stelle nicht. Sprich, der erste Punkt, seine Zielgruppe nicht wirklich zu kennen, beziehungsweise in der Zielgruppe keinen Namen zu haben, ist dann natürlich eher schlecht, um sowas zu machen. Der zweite Punkt, der da wohl sehr negativ mit eingefallen ist, er hat wohl kaum Marketing gemacht. In Verbindung mit dem ersten Punkt ist das natürlich sehr schlecht, wenn ich kein Marketing mache, dann kann daraus natürlich nichts erwachsen. Und der dritte Punkt, er hat in seiner bestehenden Zielgruppe und in seiner Userbase, die er durch das Buch hatte, durch sein erstes Buch, das Evernote Essentials, hat er an der Stelle einfach keine Umfrage gemacht, wo er dann auch vielleicht hätte ablesen können, wie denn die Resonanz auf so ein Buch wäre. Und das tat er halt nicht. Sein Resümee an der Stelle ist, man sollte immer, und zwar wirklich immer, diese Umfrage machen und schauen, wie kommt denn überhaupt dieses Thema an. Dann nur mit einer Umfrage weiß man dann auch, wie gut kann ich so ein Produkt platzieren. Ist überhaupt da wirklich eine Nachfrage da? Und wenn nein, ist es dann vielleicht wirklich interessant, überhaupt mit einem Projekt anzufangen? Er beschreibt es so mit diesem typischen Satz, when you build it, they will come. Und er sagt halt, nein, das ist leider nicht so. Da gehört mehr dazu. Was eigentlich sehr schade ist, weil ich kann mir vorstellen, dass der gute Mann da auch wieder so einige Stunden rein investiert hat. Und wenn das jetzt einfach nur noch so auf der Webseite rumsteht, dann wird das dadurch natürlich nicht besser. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, er hat nicht die Ressourcen und die finanziellen Mittel an der Stelle mehr Marketing zu machen und das Ding zu vermarkten. Er wird es aber auch nicht runternehmen. Das heißt, es wird stehen bleiben, vielleicht wird es 2, 3, 4 Mal verkauft, aber das war es dann auch für ihn an der Stelle. Was ist so die Quintessenz daraus? Naja, Marktforschung in Anführungszeichen zu betreiben, ist wahrscheinlich doch nicht so verkehrt und sollte man auch definitiv machen, bevor man irgendwo mit reinspringt und viel Zeit und Energie für etwas investiert, was man später verkaufen möchte, aber keiner haben mag. Ich hoffe vielleicht darauf, dass vielleicht noch das ein oder andere Buch verkauft wird für ihn, weil ich finde es schade, wenn sowas vor die Wand fährt, aber der Mann macht das bestimmt schon ganz richtig und wird da sich auch nicht lange negativ von beeinflussen lassen. Also Godspeed und auf ein neues an der Stelle. Den letzten Artikel, den ich heute vorstellen möchte, ist ein uralter Artikel von Gamasutra, Sommer 2009, und zwar ein Artikel über Dirty Coding Tricks. Gamasutra ist eine Webseite, da wird immer so ein bisschen berichtet über Spieleentwicklung, aber auch Interviews und alles, was so in diesem Bereich passiert. Und in diesem Artikel Dirty Coding Tricks wurden von 9 Spieleentwicklern Aussagen zu dreckigen Kniffen mal veröffentlicht, was so ein Spieleentwickler macht, wenn die Deadline irgendwie droht und das Projekt irgendwie so auf Messerschneide irgendwie getanzt wird und die Deadline einfach wie ein Damoklesschwert über einem hängt und man irgendwie das Projekt einfach zum Verrecken durch die Türe kriegen muss. Und was man denn da so alles tut, um die Deadline dann irgendwie zu halten. Und da sind dann schon so die ein oder anderen fiese Kniffe mit dabei, wo man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt so dreckig und so fies. Als Entwickler macht man sowas eigentlich nicht. Da ist so ein kurzer Artikel mit dabei, wo man dann einfach sagt, wir haben da so einen Bug und dieser Bug tritt nur auf, wenn der Spieler beim initialen Start sich nicht bewegt und in genau diese Richtung guckt. Und wenn wir die Kamera aber um 90 Grad drehen, dann tritt dieser Bug dann nicht auf, der zu einem harten Crash geführt hat. Ja, was ist der Fix in Anführungszeichen? Man dreht die Kamera um 90 Grad und schippt es dann halt so. Dann ist das halt gut, weil Deadline droht halt. Das ist aber nicht so der witzigste, den ich dort fand, sondern eigentlich einen, der ziemlich bitter ist, und zwar unter dem, auf Seite 4 kommt er, glaube ich, und heißt The Programming Anti-Hero, und den fand ich richtig böse. Und zwar erzählt ein noch junger Entwickler von seinem ersten Gig irgendwo in den späten 90ern, PC-Titel irgendwie geschrieben, und es gibt so eine Speicherhürde, die man irgendwie hat und die halt nicht überschritten werden darf. Und da ist man natürlich mit dem Projekt drüber und man muss erstmal schauen, okay, wie kriegen wir den Speicher jetzt irgendwie runter? Und es war seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Also fing er dann irgendwie an, mit dem Art-Team schön daran zu setzen, so wo sind die ganzen Assets, wie viel pumpt das Ganze auf und wie kriegen wir das runter? Und sie haben es gemacht und haben wirklich byteweise angefangen, die Dinger runterzuziehen, bis dann wirklich alles irgendwie richtig gut aussah, aber es gab so die letzten 1,5 Megabyte, die irgendwie noch an diesem Limit gekratzt haben, wo sie zum Verrecken nicht weiterkamen und sie wussten sich einfach nicht mehr zu helfen. Und sein Mentor, beziehungsweise irgendein Vorgesetzter, anderer Entwickler, kam dann auf ihn zu, so, was habt ihr denn alles probiert? Okay, sieht gut aus. Na, dann zeige ich dir jetzt hier mal so den bösen Code, den ich hier noch geschrieben habe, und zeigt auf eine Stelle, wo so ein Chunk von 2 Megabyte Speicher einfach nochmal reserviert war, markiert die Stelle, löscht sie und sagt, das war's, jetzt sind wir ready. Und was hat der Gute gemacht? Der hat einfach in seinem Code diesen fetzen Memory eingecheckt und einfach mal stehen lassen und gesagt, so, das für schlechte Zeiten kann man das rausnehmen und dann funktioniert das, hat sich hingestellt, ich bin der Held, ich hab's gemacht, und damit war die Sache dann gegessen. Ich finde das schon ein bisschen kriminell, aber auf der anderen Seite hat das auch seinen Charme zu sagen, ich weiß, das Problem wird irgendwann auftreten und ich habe hier noch so versteckt sowas, was ich wegschneiden kann, ohne dass es weh tut. Kann man halten, wie man möchte. Vielleicht wollt ihr mir ja dazu mal Feedback geben, das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Wenn ihr mir da Feedback geben wollt, gerne an @protokollcast auf Twitter, würde ich mich sehr freuen. Also, das war's. Das war die Ausgabe Nummer 8 von Fürs Protokoll. Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/8 für die 8. Folge. Feedback und Kommentare gerne an Protokollcast auf Twitter oder app.net oder auf der Webseite unter protokollcast.de/8. Wenn euch die Sendung gefallen hat, springt doch einfach mal in iTunes rein. Dort könnt ihr mir ein Sterne-Rating geben, das, was euch gefällt. Oder wenn ihr die Zeit habt, ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken, und mir hilft ihr damit natürlich auch, weil ihr mir dann sagt, dass es euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.